Willkommen zurück zum Podcast auf dem Weg als Anwältin. Ich bin da immer noch mit dem Martin Steiger, Datenschutzaktivist, digitale Gesellschaft, Anwalt im digitalen Raum und sehr versiert, insbesondere auch, wenn es um OSINT geht, Open Source Intelligence, Informationsbeschaffung von verfügbaren Daten im Sinn von gewusst wie. Wir haben in der zweiten Folge auch ein bisschen national die verschiedenen Register, Datenbanken in der Schweiz, Betriebsregister, Austauschspürregister, Autocar-Index etc. angeschaut. Kurz bei KI stehen geblieben, bei den LLMs und gehen jetzt vielleicht ein bisschen weiter. Und was ich oft brauche, aber was du mir sicher auch kannst sagen, was alles möglich ist, ist so Stichwort Google Maps.
Google Maps, genau, auch mit Google Street View, also den 360-Grad-Bilder. Auch nicht zu vergessen Google Earth. Also, wenn man primär als App kennt, ursprünglich, weil dort haben wir dann noch viel mehr Möglichkeiten zum Messen und so weiter, gibt's immer noch. Und ja, da kann man halt Bilder anschauen. Man kann sich verschiedene Daten anzeigen lassen, verschiedene Ebenen etc. Ich habe das zum Beispiel auch schon gebraucht, zusammen mit Grundstück. Man hat zum Teil auch eine History dahinter, die man abprüfen kann. Also, das kann wirklich praktisch sein. Oder eben auch zum Sachen plausibilisieren. Also, gerade auch Google Maps kann man ja schauen, so typische Fahrzeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich kann einem Strafverfahren helfen, ein Alibi zum Beispiel zu unterlegen, in die Richtung. Wobei, was da gerade noch wichtig ist, eben Google ist ja ein kommerzielles Tool natürlich. Wir haben in vielen Kantonen in der Schweiz, um doch mal in die Schweiz zurückzukommen, haben wir die Geoinformationssysteme, Kanton Zürich den GIS-Browser, wo man also auch ganz viele so Daten kann abrufen, die auch Messtool und zur Verfügung hat, einfach für die Schweiz selber oder auch Karten, map.admin.ch. Also unsere Behörden liefern da zum Teil auch recht viel. Aber eben vor allem Google Earth finde ich ein sehr gutes Tool, wenn man eben genau solche Sachen wie da anschauen, auch die Lokalität vor Ort ausmessen. Da hat man viele Möglichkeiten.
Also das Google Earth Tool, ist das ähnlich wie Street View? Ist das aufeinander aufgebaut?
Ja, es ist eigentlich, wenn es mir recht ist, das ursprüngliche Tool, das es gegeben hat, also wo auch eine App war, wo ja sogar auch zum Teil Schweizer Wurzeln hat. Und es ist eigentlich mehr so ein Profi-Tool. Ich glaube, es heisst heute auch, wenn man es runterlässt, Pro, Google Earth Pro. Ich könnte jetzt auswendig gar nicht sagen, was wie im Browser verfügbar ist. Es ist aber letztlich der gleiche Datenbestand. Also es ist wirklich, wenn, so ein bisschen, wenn die App noch nutzt, ist es so ein Oldschool-App.
Gibt es denn Möglichkeiten, nicht unbedingt bei Google Maps oder so, dass man frühere Satellitenbilder wieder abrufen kann, wie etwas früher ausgesehen hat? Ob gebaut worden ist oder so?
Ja, also die Möglichkeit gibt es sicher im Zürcher GIS-Browser, also in einem Geoinformationssystem. Wir haben auch von der Landestopografie, die macht Luftaufnahmen, also nicht nur Satellitenbilder, sondern wirklich Luftaufnahmen, die dann auch sehr hohe Auflösung haben. Und was für mich ein Favorit ist, ist das Angebot Sentinel Hub. Das ist eigentlich ein Online-Portal, wo du als Privater kannst Satellitenbilder aus der ganzen Welt zusammenkaufen. Zum Teil auch gratis, also zum Teil ein klassisches OSINT, je nach Satellit. Aber du kannst das zusammenkaufen. Ja, ist letztlich eine Finanzfrage. Bei gewissen Anbietern kannst du sogar gewisse Aufnahmen bestellen. Also wenn du gewissen Ort auf der Welt willst, dann haben die irgendwann einen Satellit dort, aber auch sind auch historisch, also zurückblickend, haben sie zum Teil grosse Bildbestände. Ist dann mehr die Frage, für welchen konkreten Fall braucht das jetzt, oder? Aber ich weiss nicht, vielleicht im Landwirtschaftsrecht, im bürgerlichen Bodenrecht oder so. Ich weiss es jetzt wirklich nicht, aber eben, es gibt ja auch den ganzen OSINT-Bereich, wo man aus der Luft zuschaut. Das Beispiel also aus dem Roman, aus dem Film, ist so eine Drogenabholung irgendwo in Südamerika, wo dann aus der Luft kannst schauen. Aber eben auch sonst, die Klimadaten, alles so Sachen, wie entwickelt sich die Landschaft. Aber Sentinel Hub ist so von mir noch ein Tipp, was ich lohnt, mal reinzuschauen. Und eben Teil ist also auch kostenlos.
Sehr spannend. Was mich noch fehlt, warum du dich jetzt, wenn man nichts vorbereitet, ist teilweise zum Beispiel bei Google Maps, wie du sagst, für Alibi-Beweis, wie lange hat man von A nach B gehabt. Ich hätte gern am liebsten die historischen Verkehrsdaten, die man abgleichen könnte, hat es an dem Tag wirklich Stau gehabt, vielleicht hat es vorgestellt gehabt, man hat länger gehabt. Kennst du da Möglichkeiten, historische Staudaten oder so?
Ich weiss nicht, wie stark es abgebrochen ist, aber Swisscom in der Schweiz hat so Daten, die zugänglich sind. Ich glaube, zum Teil auch sogar kostenlos. Das ist so, zum Höhepunkt von der Pandemie ist das ein grosses Thema gewesen, die Daten. Ist eigentlich umstritten gewesen, wie kann man die für was nutzen. Aber da gibt's die Daten, sind jetzt die gleichen Daten, die auch eben für so Google Maps mit der Verkehrsplanung genutzt werden. Wenn das Routing ist, dann kommen die Staudaten häufig dann aus so Quellen, natürlich, zum Teil direkt von den Smartphones. Aber wie weit und wie granular jetzt historisch zurück kannst, kann ich dir leider nicht sagen. Ist vielleicht auch ein Thema, das mal mit dem Öffentlichkeitsgesetz die jeweiligen Kantone nach dem Öffentlichkeitsprinzip schliessen müssen. Weil eben also auch die Strassenverkehrsämter oder vielleicht auch das ASTRA beim Bund, die haben natürlich so Daten. Ich kann da wirklich nicht auswendig sagen, was wie zugänglich ist.
GCS oder so, die
ganzen. Ja, weiss ich jetzt nicht einmal. Aber vielleicht mal schauen, wir haben da ganz viel Open Government Data in der Schweiz. Also dort mal auf das Portal gehen vom Bund, von den Kantonen. Weil dort liegen auch sehr viele Daten rum, die häufig noch nicht erschlossen sind.
Ganz kurz zu dem nach Öffentlichkeitsgesetz. Da wäre natürlich auch noch ein Ansatz. Also eigentlich, Fragen kostet nichts. Oder? Aber mal basierend auf dem Öffentlichkeitsgesetz gewisse Beschlüsse, Vorgänge etc., wenn es geht, probieren anzufragen.
Ja, Fragen kannst du nicht. Es ist halt sehr langwierig häufig. Also Behörden finden das Öffentlichkeitsprinzip nicht so toll. Ist unterschiedlich, aber im Normalfall sind sie nicht so Fan. Dann je nach Gesetz, das gilt, müssen dann auch die Betroffenen dann konsultieren wegen der Personendaten. Man muss ein bisschen Ausdauer haben und es ist langwierig. Aber der grosse Vorteil ist, es ist voraussetzungslos. Du musst also keine Voraussetzung zeigen. Ja, je nachdem hilft das denen, oder, was du eigentlich suchst. Vielleicht weisst du gar nicht so genau, was du suchst. Kann man probieren, ist aber sehr unterschiedlich. Also zum Teil finden wir da Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner, die bei den Behörden da sehr offen sind, einem zu helfen. Und dann gibt es je nachdem, ja, die sind eigentlich froh, hinter verschlossenen Türen zu arbeiten. Gerade im Kanton Zürich ist das Öffentlichkeitsprinzip an einem sehr, sehr kleinen Ort, meiner Erfahrung nach.
Weitere Tools, jetzt glaube ich, übergebe es dir einfach. Ich komme teils bei den Ausdrücken, die du mir da vorher angeschrieben hast, gehen wir genau raus.
Ja, Gregor, wir haben ja schon von Google geredet. Und das darf ich wirklich nicht vergessen, auf die ganz altmodische Google-Suche. Die hat jetzt neuerdings also KI-Funktionen drin in der Schweiz, die zusammenfasst. Aber was immer noch sehr hilfreich ist, sind die sogenannten Google Docs, also Parameter zu verwenden. Kann man zum Beispiel sagen, ich will auf einer bestimmten Seite und einem bestimmten Domainnamen, will ich alle PDF-Dateien als Suchergebnis haben, die es dort gibt. Kann durchaus noch interessant sein. Vielleicht findet man das ein oder andere, der auf dieser Website ist, aber vielleicht nicht öffentlich sein. Also, das kann auch so spannend sein, dass
okay, das ist super cool. Kann ich mal Google Docs eingeben und dann wird es mir
ja,
ein paar Befehle zeigen.
Google Docs ist Stichwort. Oder du kannst auch letztlich die erweiterte Suchfunktion nutzen bei Google. Die ist eigentlich verlinkt. Da kannst du auch so Sachen eingeben. Oder halt auch Zeiträume kannst du sehr gut suchen. Weil im Zeitraum war etwas drauf gewesen. Alles so Sachen. Also, dass man es einfach nicht vergisst. Einfach die gute alte Suchmaschine. Vielleicht auch mal Bing Search oder so nutzen. Wobei ich muss sagen, bei der Suchmaschine ist Google schon sehr dominant. Eben, jetzt muss man mehr aufpassen, dass die Funktionen nicht verloren gehen. Von lauter Komfortfunktionen, von lauter KI-Funktionen. Etwas, was wir leider schon verloren haben, ist der Google Cache. Google hat während Jahren einen Cache-Speicher von den Suchergebnissen betrieben, der zugänglich war. Hast ähnlich wie beim Internetarchiv, hast du alte Versionen anschauen. Das gibt es seit einiger Zeit leider nicht mehr. Sie tun es zum Teil aufs Internetarchiv verlinken. Aber es sind auch so Funktionen, die dann aus unserer Sicht auch ein schmerzhafter Verlust kann sein, aber mit dem müssen wir natürlich leben.
Eben Google hat jetzt so neue Funktionen, dass sie gerade anfangen, dir auch Text auszuspucken. Ja. Die wollen natürlich einfach, dass du auf ihrer Seite bleibst. Die wollen nicht einfach nur, dass du suchst und dann die Google-Welt wieder verlässt. Das hat vermutlich auch noch möglicherweise mit der Motivation für die Funktionen.
Richtig, sie wollen, dass wir dort bleiben. Das wollen sie ja schon lange. Also wir haben schon lange so Infoboxen, die sie dann da anzeigen. Ich meine, ich staune auch immer wieder, wenn ich mal den Content, den Adblocker deaktiviert habe, vielleicht aus Versehen, was alles an Werbung kommt. Also wenn man sich ein bisschen geübt ist, bei Google zum Beispiel, dann blendet man das alles aus. Oder wir kommen zielgerichtet zu den guten Suchergebnissen. Und vieles ist ja nicht brauchbar als Suchergebnis, das müssen wir automatisch aussortieren. Übrigens auch der gleiche Effekt, wenn ich bei KI-Tools häufig ja wirklich faszinierend, was rauskommt. Aber der ganze Schrott, der auch rauskommt, häufig, wenn man das so nutzt, den blendet man gerade wieder raus, oder? Was echt positives Denken oder einfach eine geübte Nutzung, das gehört aber dazu auch bei Google. Was auch bei Google noch sehr toll ist, ist Bildersuche. Also Image Search und vor allem die Reverse Image Search, also die Rückwärtssuche. Du kannst ein Bild hochladen. Und dann zeigt dir eigentlich Google, wo es die Bilder schon gibt. Und da gibt's ja noch Google Lens, wo man versucht, so Gegenstände und so zu erkennen. Aber eigentlich ist es wirklich die Rückwärtssuche. Du hast ein Bild. Ist ein typisches Beispiel. Du willst verifizieren, ist es jetzt echt oder nicht, das Bild. Beispiel etwas, was Social Media geteilt wird. Dann suchst du mal, ja, wo ist das vielleicht zum ersten Mal veröffentlicht worden. Also Medienschaffende tun das sehr gerne einsetzen für das. Gibt's auch noch andere Tools. Tina ist ein Tool, das man kennt. Oder Yandex aus Russland, die Suchmaschine, die hat auch recht einen guten Index für die Rückwärtssuche.
Teilweise sehe ich da, wenn ich mich dann mal wieder irgendwann in Social Media verliere, stoße ich dann auf teilweise so eine Challenge, wo jemandem gibt mir ein Fötterli und die Person muss dann suchen, wo in der Welt das Fötterli aufgenommen worden ist. Wird das auch mit so Tools, die du jetzt mir da vorgestellt hast, gemacht?
Ja, das kann funktionieren, tatsächlich. Oder das ist auch etwas, wo du heute bei einem Chatbot kannst ein Bild anladen und fragen, wo ist das? Also dort ist die Erkennungsrate auch recht gut, muss man natürlich sagen. Also zum Teil faszinierend gut. Weil eben die Sprachmodelle, ja, vielleicht nicht Sprachmodelle, aber die Systeme letztlich, die können ja auch Bilder erkennen. Das kann durchaus helfen. Die Challenges, die du beschreibst, kenne ich auch. Ich kenne die vor allem auf TikTok. Gibt's Leute, die so Kanäle haben. Und meistens machen sie mit Google Street View. Also sie können mit irgendeinen Koordinaten über und mit dem mega schnell herausfinden, wo sie sind. Und ja, dann sehr faszinierend. Sie schauen dann irgendwie, wie sieht der Pfosten oder Straße aus, was für eine Farbe hat ein Schild. Und dann kannst du unterscheiden, okay, jetzt Ukraine, Russland, häufig, glaube ich, sehr ähnlich, aber dann das kleine Detail und so weiter. Also das ist so eine Mischung. Das ist aber auch wieder Wissen, wo dir natürlich ein Chatbot, ein KI-Chatbot kann geben kann. Oder wenn du ein Bild hast, kannst du mal schauen, was er mit dem macht, wie gut das er es erkennt. Vielleicht kannst du auch noch gezielt Fragen stellen, die du wüsstest, wo ist das? Auch in diesem Bereich, also man findet auch viele Tools in der Open-Source-Szene, dann vor allem auf GitHub, in Form von einzelnen Online-Diensten, so einen Schatten berechnen. Oder also aufgrund von einem Schattenwurf kannst du vielleicht versuchen herauszufinden, was ist die Tageszeit gewesen oder wo ungefähr ist das gewesen. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten.
Das ist recht, dass man in einem Chatbot das Bild hochladen. Also ich habe schon von weit über, also ich, eineinhalb Jahre habe ich gefötelt aus dem Zug raus und gefragt, wo ist das? Und sie haben es so nicht erkannt, was ist, haben aber gesagt, du musst in einem Schweizer Zug sein. Wie sie haben das Sitzmuster und so erkannt, dass man ein Schweizer Zug sein. Und das ist also schon noch, ja, wirklich der nachhaltige Beitrag, wenn so Sachen möglich sind. Und das kostet ja mittlerweile nichts. Klar, man wird nicht unbedingt, dass OpenAI weiss, was man für Fotos hochlädt. Das ist ein ganz anderes Thema. Also wenn man nicht, schauen wir heute grosszügig drüber weg. Aber das sind gute Möglichkeiten, zum schnell zu Resultat zu
kommen. Das ist eine gute Möglichkeit. Bei den Bildern hast du auch häufig Metadaten drin. Also vielleicht sind noch Koordinaten drin in dem Bild, wenn du es mit dem Handy gemacht hast, je nachdem, wie du es hochgeladen, exportiert hast. Also das, wenn man das gerade da noch einmal merken, die ganzen Metadaten, die überall drin sind, eben sehr bekannt. Fotos, Bilddateien zum reinschauen, PDF-Dateien, eigentlich alle Dateiformate haben unsichtbare Daten drin, die aber sehr einfach zugänglich sind. Wir müssen schauen, wer hat das geschrieben, wann ist es geschrieben worden. Immer mit Vorsicht geniessen, weil die Daten, die können manipuliert sein oder so, aber da genau anschauen, ist letztlich das Prinzip von OSINT.
Wie machen wir das zum Beispiel bei einem PDF? Ich als Laie gehe ich einfach auf Eigenschaften, Rechtsklick-Eigenschaften. Gibt es da noch weitere? Man könnte ich herausfinden, wann ist das PDF erstellt worden oder wann ist es eingescannt worden?
Ja, du kannst eigentlich auf die Eigenschaften gehen. Ich meine, das ist die Windows-Terminologie. Jetzt unter macOS, wenn ich unterwegs bin, ist dann Informationen, Command-I typischerweise. Aber genau, also du kannst eigentlich im Normalfall lang die Standardansicht. Also, du siehst die typischen Metadaten, du siehst, wann es ist erstellt worden, wann es modifiziert worden, mit welcher Software es vielleicht gemacht worden, wer hat es geschrieben. Du musst einfach dran denken, eben die Daten, die sind mäßig belastbar. Ich kann das PDF-Tool nutzen und deinen Namen eingeben, dann sieht es aus, hättest du das gemacht, obwohl ich es gemacht habe. Ich kann auch die Daten kann ich manipulieren. Wenn man weitergeht, gibt es dann schon noch Forensik-Tools, die versuchen, mehr anzuzeigen. Das brauchst du im Alltag aber häufig dann nicht aus meiner Sicht.
Aber es ist schon noch jetzt gerade, wenn man mit Inkommen oder elektronischem Rechtsverkehr heute oder dann auch später, muss sich bewusst sein, die PDFs, die man hat, die gibt man auch Auskunft darüber, wann hat man die Vollmacht eingescannt. Zum Beispiel bei einer nicht datierten Vollmacht oder so. Kann man so Auskunft geben über einen ersten Klientenkontakt oder auch sonst. Also wenn man das PDF einreicht, gibt man weitere Informationen, zum Beispiel von wem hat man es oder hat man es geändert, das macht man nicht, aber hat man es unabsichtlich geändert, das ist schon noch, dem muss man sich bewusst sein.
Dem muss man sich bewusst sein, es ist noch unterschiedlich, was eine Metadaten überlebt, oder wenn man signiert, je nachdem überleben dann die Metadaten gar nicht, aber es ist sehr unterschiedlich. Also ich schaue bei PDF zum Beispiel immer noch gern, hat es ein Verzeichnis, ein Inhaltsverzeichnis, weil häufig sind die Originaldateien drin, wenn man es zusammengeschriftet hat, aus mehreren PDF-Dateien. Kann noch interessant sein. Weil ich schaue auch routinemäßig eigentlich, hat es eine Autorenangabe oder so, für ein interessantes Tool, das verwendet worden ist. Irgendein Scan- oder PDF-Tool. Also da lohnt sich das durchaus mal kurz reinzuschauen. Eben, ohne dass man gerade grossen Aufwand betreibt. Ich meine, da gibt es eh die Diskussion, jetzt mit dem elektronischen Rechtsverkehr, Scheidiskussion. Wenn du signierst, oder eigentlich signierst du das, was du siehst. Aber im Dokument können ganz viele andere Sachen drinstecken. Also in dem PDF kann theoretisch noch ganz anders drin sein. Oder das, was du siehst, ist vielleicht nicht der Text, der hinterlegt ist nach der Texterkennung, so Sachen. Ist in der Praxis aber nicht so wichtig, meiner Erfahrung nach. Also gerade heute, wo ja Behörden die PDFs im Normalfall dann auch noch ausdrucken, um sich in die Parteien verschicken und so. An dem Punkt sind wir noch nicht. Aber nimmt da Bedeutung natürlich zu. Wobei auch da, oder? Wir reden jetzt da über digitale Themen. Das eigentliche Problem, zum Beispiel, Gegeninformationen geben, sind häufiger sie Honorarnoten. Also, wie detailliert müssen die sein? Die anderen Parteien könnt ihr eigentlich anschauen. Also, hat jetzt überhaupt nichts mit dem heutigen Thema eigentlich zu tun. Ja,
viel genau.
Ja, gut, in einer Form von sind auch nicht öffentlich, aber parteiöffentlich zumindest. Wir haben häufig auch schon Oldschool-Themen, die vielleicht digital ein verschärft werden. Aber eben, also wenn die Honorarnote spezifiziert genug ist, und das muss ja eigentlich sein, wenn du Geld siehst, dann sieht man vielleicht schon, wann war der erste Kontakt gewesen, wann hat man da mal Besprechungen gehabt, wann hat man was gemacht und so. Durchaus interessant, je nachdem.
Also wenn man das zusammendenkt, bin ich der Meinung, ist es eigentlich mit dem Anwaltsgeheimnis gar nicht vereinbar, die Offenlegung gegenüber den Behörden, um das Honorar von amtlichen Verteidigungen zu kommen. Und das ist irgendetwas, das hat man sich, glaube ich, jetzt bequem gemacht. Vielleicht müssen wir das einfach mal hinterfragen.
Genau, da noch bei dem Themenkomplex Suchmaschine sehr wichtig, sage ich PIM-1, also kannst du eine Personensuchmaschine, die Medischaffende gerne nutzen. Da ist mutmaßlich eine RAF-Terroristin in Deutschland, hat man wohl vielleicht so gefunden.
Die Verklette.
Genau, Verklette. Auch sonst, also findet man da sehr viel. Kann man mal das eigene Gesicht durchladen und schauen, was da so kommt. Also das ist sehr weitgehend. Wird mutmaßlich zum Teil auch von Sicherheitsbehörden in der Schweiz eingesetzt. Ist zwar nicht beleidigt, aber da kommen wir auf den Punkt von der Parallel Construction zurück. Also es gibt eben sicher Polizisten und Polizisten, die sehr gutes Gedächtnis haben, aber vielleicht können sie auch mal so etwas nutzen, inoffiziell.
Also was ist das? Ist das eigentlich eine Online-Gesichtserkennung? Oder?
Es ist eigentlich eine Rückwärtssuche, die auf Gesichter optimiert ist.
Geht sogar drauf. Face Search Engine, Reverse Image Search, okay. Und wie ist das, habe ich mich vorher gerade auch schon gefragt, wie ist es das, wenn ich jetzt da von einer, nicht von mir selber, sondern von einer anderen Person das da hochlade, habe ich dort ein Problem, wenn ich das irgendwo hin uploade, das Gesicht von einer anderen Person?
Ja, also das Tool ist super problematisch aus europäischer schweizerischer Sicht. Auch jetzt mit dem AI-Act in der EU ist das eigentlich so verboten. Ich meine, die tun einfach das Internet abgrasen, gezielt auch Gesichter erkennen, da eine riesige Sammlung machen. Ungefragt, ich weiß gar nicht, was aktuell sind. Ich glaube, sie sind mal in Polen gewesen. Ich weiß gar nicht, was jetzt aktuell sitzen. Aber ja, also die haben regulatorisch schon ein Problem. Also wenn ich mir raten, hockt es irgendwo auf einer Karibikinsel unterdessen. So ein bisschen offshore. Aber das ist hochproblematisch in jeder Hinsicht natürlich.
Aber sie scheinen recht gut zu sein in dem, was sie machen, offensichtlich.
Sie sind tatsächlich recht gut. Und eben auch das Problem, also auch bei der Frau Klitte, wo jetzt ja, glaube ich, das Verfahren angefangen hat oder noch läuft.
Genau,
Dort auch die Medienschaffenden, also haben sich recht verbeugen müssen, um erklären, wieso sie jetzt das Tool genutzt haben. Eben, ob das dann wirklich eine Entscheidung war, weiss man, glaube ich, nicht offiziell. Aber es ist sicher ein Tool, das eindrücklich ist. Ist auch nicht mehr ganz neu, muss man sagen. Aber es funktioniert eindrücklich gut. Und auch schon Medienschaffende in der Schweiz haben es also getestet, oder Bilder von Politikern hochgeladen. Also eben nicht nur das eigene Bild. Du kannst auch Auskunft verlangen, also ist es Auskunftsrecht, das tun sie durchaus erfüllen. Also dann kommst du einen Auszug über von deinen Bildern und so. Aber eben auch dort hat man schon ausprobiert, andere Bilder schicken. Ja, also es ist durchaus ein mächtiges Tool, das man da hat. So in der Zwilling wäre noch Clearview AI. Die sind aber nur für Behörden tätig.
Ah, das ist doch mal so ein Galo der Zürichmann aufgeploppt, oder? Alles mögliche Kunden.
Genau. Also ist klar, dass Sicherheitsbehörden sich für die Tools interessieren. Sie sind dann unterschiedlich transparent, was wie eingesetzt wird. Eben, ich gehe davon aus, dass das auf die eine oder andere Art und Weise von gewissen Sicherheitsbehörden in der Schweiz eingesetzt wird, auch immer mehr eingesetzt wird. Wir haben ja die Erfahrung, an einem gewissen Punkt, wenn so Sachen dann legalisiert, sei es vom Bundesgericht mit Verweis aufs bestehende Recht, so auf wackeln Füße, oder dann halt mit der Gesetzesanpassung. Also das ist ja so der Mechanismus, den wir bei uns haben.
Zuerst geht es um Terrorismus und Pädokriminalität und 2-3 Jahre später ist für alles möglich.
Ja, zumal ja die Datenbanken, die Datenbestände immer alle Menschen erfassen. Das ist ja auch bei dem PIM-1 eigentlich ja so eine klassische Form von der Vorratsdatenspeicherung. Ohne Differenzierung wird alles gesammelt. Das alte Problem halt bei diesen Datenhäufen, wo man dann alles Mögliche wird damit machen können.
Gut, Martin, du hast schon mal ganz viele andere Möglichkeiten aufgeschrieben. Führe mich einfach durch die grosse Welt von OSINT-Möglichkeiten.
Ja, es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und noch bei den Bildern, da finde ich noch spannend, in der Schweiz hat Immobilienplattformen. Oder so Architekturbüro und so. Also dort bleibt sehr vieles liegen. So Bilder von innen, von Wohnungen natürlich, Pläne etc. Also dort findet man noch recht viel, je nachdem. Weil eben die typischen Immobilien in der Schweiz sind ja mal ausgeschrieben gewesen, auf die eine oder andere Art und Weise. Oder die Architektinnen und Architekten tun gerne Referenzen veröffentlichen. Also mit den Grundriss und Profibilder, die sie dann machen lassen. Also da findet man das ein oder andere. Kann mal ein Bedürfnis sein, oder? Dass man mehr will, darüber wissen. Von mir, weil ich aviatisch interessiert bin, auch als Privatpilot. Ich meine, ich weiss nicht, ob das jetzt so juristisch so sehr wichtig ist, aber wer weiss? Flight Radar 24, andere Dienste, wo man sieht, wer wo wann geflogen ist, auch historisch zumindest gegen Bezahlung. Bei Flight Radar 24 ist es recht viel gesperrt oder nicht sichtbar. Da gibt es aber auch thanks to Crowdsourcing-Dienste, also wo die Nutzerinnen und Nutzer selber mitmachen. ADS-B-Exchange ist so etwas, also ADS-B ist der Standard, dass alle Flüge ihre Position und weitere Werte fortlaufend ausstrahlen. Ja, wenn man mal den Fall kann, wo wir dann sehen mit dem Herrn Schwarzenbach in Engadin, oder? Ich habe es da Kunst importiert. Ich weiss nicht, ob da die damalige eidgenössische Zollverwaltung mal dich nachgeschaut hat, wo er ist so geflogen. Beim Elon Musk gibt es mindestens einen Dienst, der schaut, wo er rumfliegt. Sieht man auch, das kann wirklich interessant sein. Eben, ist nicht alles gleich relevant jetzt für unsere Anwältinnen und Anwälte in der Schweiz. Dann, was mir schon viel geholfen hat, ist der Quelltext von Websites. Also auch schon Datenschaft können selber überführen.
Zuerst vielleicht gerade noch für die 90% der Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was ein Quelltext ist.
Ja, genau, gern. Also, wenn wir eine Website anschauen, dann steckt Code dahinter. HTML-Code ist eine Textauszeichnungssprache, wo man eigentlich das, ja, anfangs programmieren, bestimmen, was uns angezeigt wird als menschliche Nutzerinnen und Nutzer. Und bei einer Website kann man das anschauen, Show Source oder zeige Quelltext oder wie es dann heisst. Das kann jedes im Browser auch machen. Zum Teil hat es also eine Funktion Inspect, inspizieren. Und ja, dann sieht man vielleicht hinter Kulissen. Man sieht zum Beispiel Dateinamen von den Bildern. Also wenn ich einfach als Nutzer drauf bin, wird mir das Bild anzeigen. Wenn ich den Quelltext schreibe, dann sehe ich, wie heisst das Bild. Oder was auch interessant sein kann, jetzt weiss man nicht, von wem eine Website erstellt worden ist. Oder irgendein grusiges Blog, wo da irgendwie Persönlichkeits- und ehrverletzend ist, vielleicht auch eine Pornografie drauf hat, die verboten ist. Aber häufig sind dann so Google-Dienste integriert. Zum Beispiel Google Werbung, Google AdSense oder sonst so Tracking-Tools. Und die haben eine ID, die findet man dann im Quelltext. Und nachher mal suchen, gibt es andere Websites mit der gleichen ID. Für das gibt es dann wieder spezialisierte Suchmaschinen. Nerdy Data ist so eine Suchmaschine. Oder ein anderes Beispiel, kennt man vielleicht gerade bei Blogs. Hat es bei den Kommentaren oder auch bei den Autorinnen und Autoren häufig das Profilbildchen. Und da gibt es einen etablierten Anbieter, einen Standard, der heisst Gravatar. Gravatar, das ist aus dem WordPress-Universum. Und das ist mit der E-Mail-Adresse verknüpft. Und da ist den Leuten, die das verwenden, nicht immer ganz klar, dass man natürlich dann kann schauen kann, was ist für eine Mail-Adresse, wo hat sie das sonst noch verwendet. Gerade wenn es darum geht, Leute aus der Anonymität zu reissen, geht es auch immer darum, haben die mal einen Fehler gemacht. Oder ist es sehr schwierig, dauerhaft anonym zu bleiben und einen Fehler lange. Zum Beispiel mit dem Quelltext. Dort habe ich auch reingeschaut und bei den Metadaten von einem einen Bild oder von mehreren Bildern war der lokale Pfad gewesen, Windows-System, also wo war das Vokalspeicher gewesen. Beim lokalen Pfad ist der Nutzername, den man verwendet drin und der hat dann auf die Täterschaft gezielt, hat dann gelangt zum Hausdurchsuchung.
Well done. Nerdy Data ist für mich jetzt das Einfachste als Laie. Wie finde ich da drüber raus, oder das Who is, weißt du, wie finde ich raus, wem gehört der Domain?
Ja, das Whois, das gibt's leider fast nicht mehr. Also das Whois, ist wieder nochmal gesagt, Whois, also du kannst fragen, letztlich, wem gehört ein Server, eine IP-Adresse, aber ist vor allem interessant bei Domainnamen gewesen. Also früher hast du was können eingeben oder hast du online hinter gehabt, also Suchmaschine, und dann ist rausgekommen, auf wen ist ein Domainname registriert. Aus Datenschutzgründen gibt's das heute fast nicht mehr. Also die öffentliche Anfrage, die gibt's fast nicht mehr. Schon vorne hat es so Privacy-Dienste gegeben, also bei vielen Domainnamen hast du es nicht mehr herausfinden können. Aber was heute noch immer noch geht, du kannst schauen, wo drüber läuft zum Beispiel eine Verbindung, wer betreibt die Infrastruktur. Das sind natürlich auch für die Behörden Ermittlungsansätze dann. Oder wenn du jetzt als Vertreter von einem Privatkläger, von einer Privatklägerin einen Antrag stellen, kannst du sagen, ja, ich habe gesehen, das läuft irgendwie Amazon Web Services. Vielleicht mal dort Rechtshilfe initiieren oder so. Aber der Whois-Dienst, der ist leider aus Datenschutzgründen weitgehend wertlos geworden.
Was hast du so zufrieden, Martin?
Ja, es gibt wirklich viel, so im Potpourri. Es gibt natürlich viele Tools, die man nutzen kann. Oder eben also Suchmaschine, Public www wäre noch etwas, also Public www. Das ist noch so das Thema. Dann so eine Suchmaschine, die auch beliebt ist, ist Shodan. S-H-O-D-A-N, das ist eigentlich so Internet of Things Suchmaschine. Also die versucht quasi alle Geräte, die erkennbar am Internet hängen, zu finden. Da gibt es übrigens viele Geräte. Das wird auch noch gerne genutzt, natürlich zum Sicherheitslücken ausnutzen etc. Aber es ist noch interessant, was alles so online ist, kann man vielleicht auch mal brauchen.
Also was, nach was, mit welchem Stichwort suchen?
Also kannst du zum Beispiel nach Webcams suchen, die dort frei zugänglich sind. Das kann auch interessant sein. Also man kann da wirklich sehr viel machen. Es ist leider nicht mehr so viel frei zugänglich wie auch schon. Das ist eher Tendenz, dass Dienste, die mal gratis gewesen sind, dass die jetzt kostenpflichtig sind. Aber mit dem Stichwort Webcam müsstest du immer noch recht viel eigentlich finden. So internet-exponierte Webcams dann zum Beispiel.
Ja, also sehr spannend.
Auch da wieder kann man wieder zum Chatbot zurückgehen. Jetzt hörst du von dem Tool, wenn du den Podcast hörst vielleicht. Und dann kannst du ja mal Google Gemini, ChatGPT oder wer immer dir mal erklären lassen, was macht mit dem eigentlich. Ja. Da kommen sicher ein paar gute Tipps oder so über. Ja. Überhaupt so an Tools, das sind solche Websites, Online-Dienste. Es gibt auch viele Tools, die man selber nutzen kann. Das sind häufig so mit JavaScript basiert oder Python Script basiert. Ein Beispiel, das ich schon verwendet habe, ist Facebook Sleep Stats. Also kannst du von einem Nutzer schauen, wie er aktiv ist auf seinem Facebook-Account.
Nein, wirklich.
Ja, also auch sonst bei Social
Media Accounts natürlich. Es ist ja wahnsinnig, was anderes möglich ist, so, aber man muss es wissen.
Genau, also ersparst du dir die Handarbeit. Auch da gewisse Sachen funktionieren dann nicht mehr, je nachdem und so. Aber da wäre vielleicht der praktische Anwendungsfall. Du hast das, oder? Da kommen rechtswidrige Äußerungen, strafbare Äußerungen. Die Person sagt, ja, ich bin gehackt worden. Also erstens häufige Schutzbehauptung offensichtlich. Und dann kannst du aber vielleicht zeigen, vom Online-Verhalten her, dass das noch recht gut passt. Oder auch sonst mit so Tools. Da landen wir halt dann schnell am Punkt, wo es nicht mehr über die Nutzeroberfläche geht. Aber auch da findet man viele Anleitungen. Eben, man kann ja heute auch Tools bauen mit KI. Also die Chatbots, die können ja alle programmieren bis zu einem gewissen Wahnsinn, Grad. Ja. Also auch das hilft einem sehr da dabei. Die greifen auf die Daten natürlich zurück. Ist dann ein Terminal, Shell, Kommandozeile oder wie man dann sagt. Und was ich dann auch häufig nutze, ist YTDLP. Ist YT steht für YouTube, YT. Und das ist eines von den Tools, wo man bei YouTube aber auch anderswo kann, Videos und sonstige Mediendateien runterladen kann.
Ah.
Also auch vielleicht dort, wo es im Browser jetzt keinen Download-Button hat, kannst du mit dem Tool auf sehr viele Quellen zugreifen. Das ist zum Beispiel praktisch, ich muss häufig TikTok-Videos sichern bei Fällen. Da kann ich die so runterladen
zum Beispiel. Das ist jetzt ein super Tool. Danke vielmals. Ich habe gerade noch daran gedacht, ich habe zum Beispiel Google Alert auf mich selber angestellt. Das kann man auf andere Keywords, dass man weiss, wenn einem etwas gewesen ist. Mit ChatGPT gibt es ja die Funktion Tasks. Da kann man auch, würde ich sagen, sucht man einmal in der Woche mit diesen Stichworten, ob sich etwas geändert hat. Bei Moneyhouse und so gibt es zum Beispiel auch über Companies, die sich ändern. Aber da kann man durchaus auch so Statusmeldung, wenn man für einen Klienten, eine Klientin über ein Jahr raus möchte, mal ein bisschen jemanden monitoren, kann man sicher nicht auf so Tools zurückgreifen.
Das ist genau so. Die Frage ist immer, was ist die Reichweite von diesen Tools? Weil gerade Social-Media-Plattformen, die eigentlich sehr wichtig sind, das digitale Leben spielt sich häufig auf Social-Media-Plattformen ab, die sind unterdessen recht zu. Also man findet vieles nicht mehr, was man früher noch gefunden hat, was man können abrufen. Da muss man auch schauen, was für Tools dann noch funktionieren. Aber eben in dem Bereich, gerade so Scraping, Harvesting, also systematisch Sachen abladen, gibt es viele Tools. Und eben zunehmend in Verbindung natürlich auch mit KI, eben mit KI-Agenten. Oder dass man dann da eben eigentlich ein bisschen breitere Aufträge kann geben kann. Traditionell musst du immer noch das Tool recht eng nutzen. Also du hast das Tool, musst Parameter kennen, musst genau wissen, was musst du eingeben. Und auch das wird mit KI eigentlich immer einfacher, wenn es dann funktioniert. Also da ein bisschen aufpassen, oder? Also bei GitHub vielleicht nicht einfach beliebige Skripts runterladen. Also dort hat zum Teil tatsächlich Schatzsoftware drin. Also da hilft es schon, wenn man weiss, was man macht. Und wenn man nicht weiss, was man macht, vielleicht jemand anderes beauftragen, der weiss, wie es funktioniert.
Genau, also einfach, genau. Ja, ich nehme mir da deinen Rat sehr zu Herzen und gehe es einfach nicht wild drauf los.
Genau, also es kommt da wirklich sehr viel zusammen, wenn man das sucht. Und wenn man das mal ein systematisch ausprobieren will, dann eigentlich so in die Masterquelle ist das OSINT Framework. Die Website heisst so, osintframework.com. Und dort kann man dann wirklich nach Kategorien herausfinden, wie findet man das am besten, wie kann man es analysieren. Da kannst du wirklich durchgehen, du suchst nach Mailadressen, Domainnamen, Instant-Messaging, Dating-Plattformen, öffentliche Register und. Das ist also sehr wertvoll, da mal suchen.
Das ist eine Sammlung eigentlich von OSINT-Tools, kann man das so sagen?
Genau, eine Sammlung. Eben häufig Tools, die nicht als OSINT-Tools daherkommen. Wenn du nach OSINT-Tools suchst, wirst du heute auch viele kommerzielle Anbieter finden, die dir das anbieten. Oder du wirst auch viele professionelle Tools finden, die dann auch von Behörden zum Beispiel genutzt werden. Ganz unterschiedlich. wenn man jetzt so ein bisschen No-Budget, Low-Budget unterwegs ist, ist immer noch eines von den, aus meiner Sicht, besten Tools Kali Linux. Das ist eine Linux-Distribution, die man auch am USB-Stick laufen lassen kann. Also was auch forensisch noch gut ist, weil ganz viele Tools dort drauf sind. Und eben, auch da kommen wir wieder auf KI zurück. Was eben noch lässig ist, dass Kali Linux ist früher für viele nicht zugänglich gewesen. Wenn du jetzt in dieser Linux-Welt und so unterwegs bist, sehr anspruchsvoll. Aber auch da kann dir heute natürlich im gängigen KI-Chatbot helfen, sehr weit zu kommen, das entsprechend einzusetzen.
Bei der Random einfach zum Beispiel Family Watchdog, da sieht man, da kann man gerade schauen, in der Nachbarschaft gibt es Sexualstraftäter, das ist ja in Amerika gerade nochmal ein bisschen eine andere Liga, was so Criminal Records betrifft.
Ja, da kommt einiges zusammen. Zum Teil staune ich auch, was jetzt Datenjournalistinnen und Journalisten in den Medien so zustande kriegen. Das meiste ist im Tagesanzeiger. Letztendlich haben die so ein bisschen geschaut, wie sind so die Vermögensverhältnisse in Gemeinden. Und zum Teil haben die also, haben dann so Pünktchen gemacht, so farbig. Das zum Teil also aufs Einfamilienhäuschen abgebrochen. Und ich auch mal denkt so, ja, wie ist es mit dem Datenschutz? Aber habe ich interessant gefunden, natürlich. Also eben, es sind auch viele Daten rum. Und wenn Medienschaffende so Daten haben, ist eben meistens Open Government Data. Also Daten, die auch wir können theoretisch überkommen, wenn wir wissen, dass es das gibt. Also es lohnt sich. Und eben, es gibt Verzeichnisse. Es ändert sich natürlich immer viel. Ist auch etwas, was im Fluss ist. Das gehört halt letztlich auch dazu. Ist auch eine Geschmackssache, wie man es macht. Eben, viele haben einfach gerne einen Online-Dienst. Natürlich, wenn man zahlt, ist es halt sofort sehr bequem. Hat auch einen Support, wenn man es will. Wenn man es selber machen will, dann kann man auch sehr viel basteln. Ich sage auch hacken im altmodischen Begriff. Nicht im strafbaren Sinn. Und das ist natürlich auch noch spannend an dem Ganzen. Weil eben, die Frage ist immer so ein, Gregor, was brauchen wir jetzt in unserer Arbeit, als Anwältin, als Anwalt? Vieles von dem wahrscheinlich nie. Aber gut zu wissen, dass es Sachen gibt. Andere Sachen hingegen können sehr wertvoll sein. Ich denke, es geht dir auch so, man kommt viel mit drüber. Und irgendwann ist der Fall, wo dich daran erinnerst, vielleicht bei der Rechtsprechung oder da ist mal etwas gewesen. Und dann kann man auf das zurückgreifen.
Absolut. Also ich danke dir ganz herzlich für den Tour d'Horizon in der Welt von OSIM. Wir werden da natürlich ganz viele in den Shownotes dazu verlinken. Ich würde meinen, wir haben eigentlich all unsere Vorsätze, die wir gehabt haben, 2 bis 3 Folgen, maximal 20 Minuten, haben wir schon über den Haufen geworfen. Wir machen jetzt noch eine 4. Folge, wo wir abschließend mal anschauen. Gut, jetzt hat man so Sachen gefunden, wenn ich sie nutzen will, in einem Prozess, wie du nicht die idealerweise aufbereiten, dass möglichst das nicht in Frage gestellt werden kann oder man die Erkenntnis auch ausweisend kann verteidigen. Besten Dank, Martin, dann sehen wir uns noch zur Schlussrunde.
Sehr gern.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.